Willkommen bei der dritten Folge von meinem Theorie-Podcast. Heute will ich mich einem Thema widmen, das aktuell die Debatte bei uns im Land beherrscht und zu dem schon viel gesagt worden ist, aber noch nicht aus Theoriesicht. Spätestens seit dem schrecklichen Anschlag in München, aber auch anderen Ereignissen, redet alles und jeder über Terror, Terrorismus und Amokläufe. Tatsächlich habe ich mich auch mit dem Thema Terrorismus schon lange beschäftigt, vor allem auch mit der Rolle der Medien bei solchen Anschlägen. Denn gerade die wurde nach dem Münchner Anschlag oft hinterfragt. Deswegen will ich für die heutige dritte Podcast-Episode drei Leitfragen aufwerfen. Erstens, was ist eigentlich Terrorismus? Zweitens, was unterscheidet ihn von anderen Formen der Gewalt, beispielsweise von einem Amoklauf oder von organisierter Kriminalität? Und warum spielt die Unterscheidung überhaupt eine Rolle? Und nicht zuletzt, was haben die Medien damit zu tun? Was ist also erstmal überhaupt Terrorismus? Der folgende Teil stammt zum großen Teil aus dem Aufsatz von mir zur Funktionsweise terroristischer Online-Videos. Den Link zum Artikel findet ihr auch weiter unten im Beitrag. Die Klärung des Begriffs Terrorismus ist erstmal ein sehr schwieriges Unterfangen. Entsprechend gibt es auch in der Terrorismusforschung bisher keine allgemeingültige und unumstrittene Definition. Gerade bestimmte Charakteristika terroristischer Organisationen haben aber Auswirkungen auf ihre Kommunikationsstrategie. Ist eine allgemeine Definition des Begriffs Terrorismus überhaupt möglich? Der Historiker Charles Townsend schreibt beispielsweise, dass es sich bei dem Begriff Terrorismus bisher nie um eine Eigenbezeichnung der entsprechenden Gruppen gehandelt hat. Die Terrorismusdefinition findet in dem Sinne eher auf der Perzeptionsebene der Definierenden statt, als nach objektiven Maßstäben. Holger Kaschner schreibt, Terrorismus ist eine von Opfern oder Unbeteiligten gebrauchte Bezeichnung. Aus dem Grund lehnen namhafte Autoren wie der US-amerikanische Sprachwissenschaftler Noam Chomsky den Terrorismusbegriff beispielsweise per se ab und bezeichnen ihn als Kampfbegriff. Andere gehen nicht ganz so weit, wollen aber zumindest darauf hingewiesen haben, dass es sich bei der Zuschreibung Terrorismus um einen politischen Begriff handelt und dass Staaten schnell dazu neigen, ihre Gegner als Terroristen zu definieren. Ein Versuch, den Begriff Terrorismus zu definieren, muss also zumindest behutsam sein und sollte diese Kritikpunkte mit einbeziehen. Allein schon deswegen, weil man nicht eine rein politische Zuschreibung zur akademischen Definition werden lassen sollte. Dazu ist es sinnvoll, die verschiedenen bisherigen Definitionsversuche in der Literatur zu vergleichen. Wenigstens eine Gemeinsamkeit lässt sich dabei allen heutigen Definitionen von Terrorismus finden. Terroristen sehen Gewalt generell als eine wichtige Handlungsoption zur Durchsetzung ihrer Ziele an. Gewalt als Merkmal ist also in allen folgenden Definitionen enthalten. Jetzt ist aber allein die Ausübung oder auch nur die Androhung von Gewalt kein hinreichendes Definitionskriterium. Denn Terrorismus teilt diese Gewaltanwendung als Kriterium auch mit Kriegen oder mit gewöhnlichen Verbrechen, die normal nicht als Terrorismus erachtet werden. Umstritten ist innerhalb der Terrorismusforschung, ob es sich bei Terroristen um nichtstaatliche oder sogar antistaatliche Akteure handeln muss. Die deutsche Tradition der Terrorismusforschung geht mehrheitlich davon aus, dass es sich beim Terrorismus um ein nichtstaatliches Phänomen handelt, das zu unterscheiden ist vom staatlichen oder staatlich unterstützten Terror auf der anderen Seite. Dafür spricht, dass nichtstaatliche Akteure mit ganz anderen Mitteln arbeiten müssen, als es staatliche Akteure tun können. Der Staatsterror hat ein ja gewissermaßen geringeres Legitimationsproblem als der nichtstaatliche Terrorismus, weil das Gewaltmonopol macht den Staat über vielerlei Zweifel erhaben, schreibt Andreas Bock in seinem Band zum Terrorismus. Im Gegensatz zum Terrorismus hat der Staatsterror daher ein geringeres Legitimationsproblem und natürlich auch ganz andere Mittel zur Verfügung. Die Tatsache ist gerade für die Analyse der Rolle der Medien von großer Bedeutung. Wir wollen hier das nämlich eine Art des Rechtfertigungsterrorismus analysieren, der eben auf das Zusammenspiel mit Medien angewiesen ist. Und das sind natürlich vor allem nichtstaatliche Akteure, die keine eigenen staatlichen Nachrichtenagenturen unter ihrer Kontrolle haben. Aber das Kriterium der Nichtstaatlichkeit ist nicht unumstritten. Aber alle Formen des Terrorismus, die wir heute allgemein als solche betrachten, sind nichtstaatlicher Natur. Sie brauchen eben diese Berichterstattung der Medien für sich. Auch wenn der Begriff des Terrorismus historisch gesehen von der quasi staatlichen Terror der französischen Jakobiner abgeleitet wird, verstehen wir eben heute hauptsächlich darunter eine Form des Protests gegen einen Status quo oder auch eines irregulären Kampfes gegen diesen Status quo. Das unterscheidet die Terroristen beispielsweise von gewöhnlichen Kriminellen, denen es vor allem um die Sicherung ihrer eigenen Position geht, oder eben auch von Amokläufern, die ebenfalls eine private Motivation, jedoch persönlicher Natur haben. Von der organisierten Kriminalität unterscheidet der Terrorismus damit auch die Tatsache, dass er mit der Veränderung des Status quo und mit seiner Opposition zu einer Regierung ein politisches Ziel und nicht ein ökonomisches Ziel verfolgt. Das Kriterium unterscheidet ihn ebenso von Warlords, von Söldnern, von Marodeuren, denen Ulrich Schneckner ökonomische anstatt politische Beweggründe zuschreibt. Weil sie verdienen ihr Geld immerhin mit der Gewalt. Andreas Bock beschreibt diese Motivation des Terrorismus auch als das Abzielen auf ein öffentliches Gut. Beispielsweise die Abtrennung einer Region, die Veränderung des politischen oder wirtschaftlichen Systems, das Ende eines Regimes. Das unterscheidet die Terroristen eben auch von einem Kriminellen wie einem Bankräuber, der auf private ökonomische Bereicherung aus ist. Ein weiterer Aspekt aus Alex Schmidts Versuch der Terrorismusdefinition, der steht da sogar an erster Stelle, ist das Verständnis von Terrorismus als strategischer Doktrin und auch als praktische Umsetzung dieser strategischen Doktrin. Der Begriff Terror bezeichnet eben den Schrecken, das heißt die psychologische Zielsetzung, die von der Gewaltausübung ausgeht. Terrorismus ist durch diese sogenannte intermediäre Funktion der Gewalt, wie Anne Wildfang unter anderem schreibt, auch immer von der öffentlichen Berichterstattung abhängig und kann nicht vollständig im Geheimen stattfinden. Wie vorher schon erwähnt, würde sich ein terroristischer Akt ohne mediale Aufmerksamkeit auch nicht von anderen Kapitalverbrechen unterscheiden. Da terroristische Gewalt jeden zu jeder Zeit und an jedem Ort treffen kann, heißt Terrorismus auch, dass niemand mehr das Gefühl haben kann, irgendwo in Sicherheit zu sein, schreibt Anne Wildfang. Schmidt arbeitet diese zusätzlichen Kriterien in mehreren Unterpunkten seiner Terrorismusdefinition auf. Threat-based communication, also Kommunikation ist auf Drogen hin ausgerichtet. Differentiation between direct civilian victims and the ultimate target audience, das heißt Zielgruppe der Botschaft und Opfer der Anschläge sind unterschiedlich. Terror, fear, dread, also das Schaffen eines Klimas der Angst und Bedrohung. Und zu guter Letzt Intent, das heißt also das bewusste Anwenden dieser Taktiken. Schlussendlich greifen diese vier Elemente jedoch alle nur Aspekte dessen auf, was Ulrich Schneckner unter dem Begriff der psychischen Gewaltausübung zusammenfasst. Die Kernaussagen der vier von Schmidt als einzelne Elemente der Definition begriffenen Punkte, also der Schwerpunkt terroristischer Kommunikation auf Bedrohung und Einschüchterung, die Divergenz zwischen direkten physischen Opfern und Adressaten des Anschlags, das Hervorrufen eines allgemeinen Bedrohungszustandes sowie die politische Ausnutzung dieses Zustandes, diese Kernaussagen finden sich auch in der Antwort auf die dritte Frage dann später wieder. Vorerst aber noch ein letzter wichtiger Punkt, der meiner Ansicht nach in dem ansonsten sehr umfassenden Versuch von Alex Schmidt eine konsensuale Definition von Terrorismus zu finden, lässt sich aus der Unterscheidung zwischen Guerilla und Terroristen herleiten. Dadurch, dass die Guerilla den Feind letztlich physisch besiegen will, muss sie auch Territorien für sich als Rückzugsort erobern. Schließlich kann der Staat nach Mao nur durch einen regulären Feldzug besiegt werden. Für Ulrich Schneckner ist daher die Tatsache, dass der Terrorist in seiner strategischen Vorgehensweise nicht territorial orientiert ist, das vierte wichtige Unterscheidungskriterium und unterscheidet ihn damit von anderen Gewaltakteuren wie Rebellen, Warlords oder Söldnern. Der Terrorist möchte eben keine Territorien dauerhaft unter seine Kontrolle bringen, sondern vor allem Angst und Schrecken verbreiten. Diese Ortlosigkeit scheint gerade für terroristische Organisationen jüngeren Typs charakteristisch zu sein, wenn wir uns beispielsweise Al-Qaida anschauen. Im Hinblick auf die Online-Kommunikation ist die Annahme der Ortlosigkeit auch sehr wichtig, wie sich hier später zeigen wird. Bei Daesh sehen wir hier eine klassische Mischform aus Guerilla im eigenen Gebiet, was ja auch durch die Bezeichnung Islamischer Staat klar wird, und auf der anderen Seite aber eben terroristischen Vorgehensweisen außerhalb des eigenen Gebiets, beispielsweise in Europa. Als hinreichende Definition für die Unterscheidung von Terrorismus mit anderen Gewaltphänomenen möchte ich also zusammenfassend vorschlagen: erstens, Gewalt als Handlungsoption zur Änderung eines Status quo. Zweitens, Nicht- und Antistaatlichkeit. Drittens, politische oder religiöse Motivation. Viertens, die eben erwähnte Ortlosigkeit. Und vor allen Dingen fünftens, die psychische Form der Gewaltanwendung. Das deckt sich weitestgehend auch mit der Definition von Ulrich Schneckner. Alex Schmidt wirft zu guter Letzt noch in die Definition ein, dass terroristische Organisationen auch stets im Rahmen von Kampagnen arbeiten, also eher nicht in einzelnen, für sich alleine stehenden Aktionen. Das greift die Antwort auf die dritte Frage schon ein wenig vor. Insbesondere im Medienbereich produzieren und veröffentlichen Terroristen kontinuierlich. Diese Kampagnenorientierung kann also im Rahmen einer Medienanalyse durchaus auch als abgrenzendes Kriterium gelten. Wie spielen Medien und Terrorismus also zusammen? Ich möchte dabei von der Theorieebene ausgehend mich der Medienpraxis terroristischer Organisationen annähern. Zum Verhältnis von Terrorismus und Medien generell gibt es bereits eine längere Forschungs- und Theorietradition. Ein großer Teil der jüngeren Literatur dazu beschäftigt sich mit der Wiedergabe und Beurteilung der Anschläge vom 11. September in Nachrichten und in Massenmedien. Ob man Implikationen aus diesen Texten gewinnen kann, ist aber zum Teil fraglich, da sie einerseits von einem veralteten Medienmodell mit Sender und Empfänger ausgeht. Im Zuge der Etablierung neuer und interaktiver Medien vermag das aber nur noch eingeschränkt für manche Medien zu gelten. Etwa die Studie von Mahan und Grisset sagt es. Auch diese Studien gehen aber schon davon aus, dass Terrorismus auf die mediale Berichterstattung angewiesen ist. So schreiben William Gamson und Gary Wolfsfeld 1993, "Each side in the media movement transaction is dependent on the other." Das heißt, beide Seiten, Terroristen wie Medien, sind aufeinander angewiesen. Das gilt für alte massenmediale Kanäle wie Fernsehen und Zeitung dem Grunde nach immer noch. In modernen Kommunikationstechnologien hat sich dieses Verhältnis aber aufgelöst. Terroristen sind heute nicht mehr auf Medienmacher angewiesen, sie sind selbst zum handelnden Subjekt in dem Spiel geworden. Journalisten und Journalistinnen, auch die der klassischen Massenmedien, auf der anderen Hand nehmen die Medienproduktion terroristischer Organisationen aber bereitwillig in ihre Berichterstattung auf, weil sie so Originalmaterial ausstrahlen können. Auch wenn die Massenmedien vom Prinzip her noch nach alten Strukturen, auch mit Sender und Empfänger, funktionieren, haben das Internet und insbesondere die sozialen Medien ihre Recherchearbeit aber doch grundlegend verändert. Es gibt keine wechselseitigen Abhängigkeiten mehr. Vielmehr werden die Journalistinnen und Journalisten zu abhängigen Abnehmern von Originalmaterial. Dagegen strahlen terroristische Organisationen so oder so online aus, ob jetzt mit oder ohne Beteiligung der Massenmedien. Es braucht also an dieser Stelle Theorien, die auf die technologischen Möglichkeiten zugeschnitten sind, die das Internet, insbesondere da die sozialen Medien, bieten und die das klassische Sender-Empfänger-Modell transzendieren. Diese sogenannten neuen Medien haben die Kommunikation für soziale und politische Bewegungen ganz allgemein revolutioniert. Und auch Terroristen konnten und mussten die Kanäle des Internets für ihre Zwecke nutzen. Konnten, weil das Web mit seinen weltweiten Vernetzungen und technisch vergleichsweise doch einfach machbaren Verschlüsselung gerade auch Terroristen viele Möglichkeiten bietet. Mussten andererseits, weil zum einen das Internet auch für das potenzielle Publikum von Terroristen natürlich immer präsenter wurde. Mussten aber auch deswegen, weil es, wie sich weiter unten zeigen wird, für Terroristen allein aufgrund ihrer Grundlegung nur folgerichtig ist, ein ortloses, anonymes und weltweites Netz zu nutzen. Studien der jüngeren Zeit, etwa von David Meek aus dem Jahr 2012, gehen davon aus, dass soziale Medien und Realität deutlich miteinander verwoben sind. Das bestätigt eine ganz grundlegende Annahme der Poststrukturalisten und auch meiner Arbeit, meinem Aufsatzes. Nämlich, dass Terrorismus in der realen Welt nur dann Bedeutung besitzen kann, wenn er auch auf einer medialen Ebene reflektiert und sinnhaft gemacht wird. Die Entwicklung des Internet bot nicht nur terroristischen Organisationen, sondern sozialen und politischen Gruppierungen ganz generell neue Möglichkeiten der Kommunikation. Es hat eben nicht nur deutlich einfachere und kostengünstigere Kommunikationswege ermöglicht, sondern auch eine weiträumigere, ja wenn gewünscht sogar globale Vernetzung. Eindrucksvollstes Beispiel dafür, dass die Vernetzungsaktivitäten nicht nur im virtuellen Raum verbleiben, sondern auch sich in der Realität manifestieren können, ist der arabische Frühling. Die Rolle sozialer Netzwerke wie Twitter oder WhatsApp und der verbreiteten Verfügbarkeit des Internet für die Arabellion kann eigentlich gar nicht überschätzt werden. Doch auch zur Internetkommunikation, speziell von terroristischen Organisationen, gibt es bereits einige wenige Studien. 2003 sagte Mark Rogers bereits den Boom terroristischer Aktivitäten in sozialen Medien voraus, obwohl damals noch so gut wie niemand von sozialen Medien oder gar von Web 2.0 gesprochen hat. Also erst recht nicht außerhalb der Entwickler-Community im Internet. Ohne den Begriff zu kennen, beschrieb er, wie Terroristen das Phänomen der Immersion nutzen würden und über das Internet massenhaft und anonym kommunizieren könnten. 2005 veröffentlichte Maura Conway eine sehr umfassende Betrachtung des Internetgebrauchs durch terroristische Organisationen, stellte aber auch den noch immer vorherrschenden Mangel an substanzieller Forschung in dem Bereich fest. Ob des geradezu innovativen Gebrauchs der neuen Medien durch den Islamischen Staat, werden inzwischen sowohl journalistische als auch wissenschaftliche Aufbereitungen dieses Themas immer präsenter. Mehr Links dazu gibt's auch unten. Der IS belässt es nicht mehr bei der kostengünstigen Online-Kommunikation, die in der Pionierzeit sozialer Medien noch gepriesen worden ist. Auch dort gibt's inzwischen eine regelrechte Medienmaschinerie, die am Laufen gehalten wird. Christina Archetti kritisiert erst 2014, dass ein großer Teil der Forschung an Medienstrategien und Medienrezeption von terroristischen Organisationen theoretisch und konzeptionell im frühen 19. Jahrhundert stecken geblieben ist. Sie kritisiert die mangelnde medientheoretische Differenzierung und die Dämonisierung des Internets in diesen Studien und hofft auf neue Ansätze. Der poststrukturalistische Medientheoretiker Jean Baudrillard hat sich seit dem 11. September 2001 bis zu seinem Tod 2007 mit der symbolischen Komponente terroristischer Anschläge befasst und meiner Meinung nach eben viel zu solchen neuen Ansätzen beigetragen. Andere Theoretiker wie Paul Virilio oder der deutsche Medienwissenschaftler Stefan Münker, die sich auch mit poststrukturalistischer Theorie beschäftigt haben, können ebenfalls einen Beitrag zur Erforschung des Verhältnisses zwischen Terroristen und sozialen Medien oder Medien generell leisten. Der Poststrukturalismus bietet sich zwangsläufig ganz gut als Grundlage einer solchen Untersuchung an. Er geht nämlich davon aus, dass Sinn einerseits erst durch ein Medium produziert wird und dass andererseits gesellschaftliche Tatsachen nicht objektiv sind, sondern einer eben solchen Sinnproduktion ja genau bedürfen. Schon Nietzsche hat Ende des 19. Jahrhunderts die Idee einer Wirklichkeit hinter der Illusion angegriffen und alle Tatsachen zu Trugbildern erklärt. Der Poststrukturalismus führt diese Idee ganz grundlegend weiter und hat bis heute damit auch nicht an Aktualität verloren. Der Unterschied zwischen Bild und Realität ist heutzutage, noch evidenter als zu Nietzsches Zeiten, nur noch schwer oder gar nicht mehr bestimmbar, da das Wirkliche durch die Fiktion tatsächlich verwandelt wird. Baudrillard bemerkt, zuerst ist das Bild da, um dann nachzuschieben, dass auf das Bild der Schauder des Realen folgt. Baudrillard ist sich natürlich bewusst, dass das Bild nur ein Abbild des Realen ist. Er bezieht sich damit aber auf unsere Perzeption, in der zuerst das Bild wahrgenommen wird. Die plötzliche Erkenntnis über die Wirklichkeit und die realen Implikationen des Bildes folgen darauf erst später. Im Gegensatz zu den realen Tatsachen des Terrorismus sind es nämlich die Bilder, die in unserem Gedächtnis zurückbleiben, weil die Rezipienten auf eine schauderhafte Art und Weise von den Eindrücken solcher terroristischen Taten fasziniert sind. Freud würde die Faszination des Menschen für die Bilder eines solchen Ereignisses in der dramatischen Fallhöhe und der Herausforderung zur Impulskontrolle verorten. Dieser Schauder kommt also durch die plötzliche Erkenntnis, dass hinter den Bildern tatsächlich reale Ereignisse stecken und dem daraufhin einsetzenden Drang zum impulshaften Handeln zustande. Für Baudrillard ist die Wirklichkeit hinter der Bilderflut verschwunden. Das Bild und die Rezeption des Bildes ersetzen in einer zunehmend medialen Gesellschaft teils sogar das Ereignis selbst. Bei singulären Ereignissen wie dem 11. September 2001 wird sogar das Bild selbst zum Ereignis. Baudrillard stellt fest, die Medien sind Teil des Ereignisses. Dass Terroristen ein mediales Schlachtfeld und den Krieg durch Bilder als Mittel wählen, ist dabei nicht zufällig, sondern Ergebnis einer ganz klaren strategischen Erwägung. Der Terrorist kämpft nämlich auf symbolischem Terrain, da er auf einem militärischen Kampf in den Sphären des Realen aufgrund seiner Unterlegenheiten normalerweise nie gewinnen könnte. das Bild nimmt das Ereignis als Geisel und der Terrorist nimmt das Bild als Geisel. Terroristen haben sich die Mittel und Technologien wie die in Anführungsstrichen medialen Netze derjenigen Zivilisation angeeignet, die sie eigentlich zerstören wollen. Der Terrorismus ist dadurch quasi selbst viral geworden. Wenn der Terrorist, um nochmal Baudrillard zu zitieren, jetzt im Herzen der Kultur ist, die er bekämpft, dann gibt es keine Demarkationslinie mehr. Auf der symbolischen Ebene besitzt der Terrorist im Gegensatz zur dinglichen Realität jetzt die Möglichkeit, Mittel zu nutzen, die dem von ihm bekämpften System nicht zur Verfügung stehen. Der Tod des Selbstmordattentäters wird mit seiner symbolischen Aufladung zu etwas Übermächtigen, zu dem man nichts entgegensetzen kann, also auch nicht beispielsweise noch mehr Tote. Nur eine solche symbolische Gewalt vermag Singularität zu erzeugen, schreibt Baudrillard. Die Anschläge auf das World Trade Center waren symbolisch aufgeladen. Imagine if the Twin Towers had not collapsed, schreibt Beaver 2012. Es wäre nur der bloße Gewaltakt übrig geblieben. Der 11. September, wie er geschehen ist, war aber ein solches singuläres Ereignis, das in einer Welt aus einer Vielzahl von Nicht-Ereignissen wie Fußball-Weltmeisterschaften, königlichen Hochzeiten oder Formel-1-Rennen vermag, Unsicherheit zu erzeugen. Und genau die Atmosphäre der Angst zu erzeugen, ist auch das Ziel terroristischer Organisationen. Paul Virilio schreibt schon 1989, dass Waffen nicht nur durch ihre schiere Gewalt wirken, sondern auch durch ihren psychologischen Effekt. Wir kennen das ja auch aus der Abschreckungsstrategie durch Atomwaffen im Kalten Krieg. Im modernen Krieg spielen immer weniger Eroberungen im materiellen Sinne eine Rolle. Vielmehr gewinnt die Eroberung der Gedankenwelt oberste Priorität. Also ganz im Sinne der sogenannten intermediären Funktion der Gewalt, wie sie terroristischen Organisationen eigen ist. Diese intermediäre Funktion könnte man auch als psychologische Gewalt bezeichnen. Sie ist ganz zentral in der symbolhaften Aufladung terroristischer Handlungsweisen. Die Opfer solcher intermediärer Gewalt sind nicht selbst immer die Adressaten der Gewalt. Die terroristische Botschaft soll indirekt durch sie hindurchwirken. Es sind also quasi Werkzeuge. Bewegtbilder sind also nicht nur eine ideale Taktik und Strategie, um die Ziele des Terrorismus durchzusetzen, vielmehr sind beide auch in der Art und Weise ihrer Wirkung strukturell miteinander verwandt. Baudrillard stellt der weißen Magie des Kinos die schwarze Magie des Terrorismus zur Seite. Für Virilio gehört der Film selbst in die Kategorie der Waffen. Er redet später in dem Sinne auch von Kommunikationswaffen oder von der Informationsfront als vierter Front neben Land, Wasser und Luft. Für Virilio ist in der Berichterstattung und der Darstellung von Kriegen und Konflikten eine Unterscheidung zwischen Information und Propaganda überhaupt nicht mehr möglich. Der Zuschauer wird in eine absolute Interaktivität hineingezogen und erlebt den Konflikt in Echtzeit. Die neuen Medien wie das Internet haben den Trend noch weiter verstärkt. 2002 schreibt er von der Immediacy, Ubiquity and Omniscience der neuen Technologien und nennt als Beispiel einer terroristischen Anwendung die Einrichtung von Trauer-Websites im Internet, auf denen Menschen den gefallenen Märtyrern ihren Respekt zollen können, ohne physisch zum Ort des Geschehens reisen zu müssen. Genau dieser Umstand macht das Internet gerade für Terroristen ungemein attraktiv. Das Internet ist kein Ort im eigentlichen Sinne, es ist ein Utopos, ein Nicht-Ort, an dem Inhalte zeit- und raumübergreifend abrufbar sind. Für die nicht-territorial orientierten Terroristen ist das von Vorteil, denn ein solcher Nicht-Ort kann nicht mit schierer militärischer Waffengewalt erobert werden. Der Propaganda kann nicht mit militärischen Mitteln einfach ein Ende gesetzt werden. Ein Terrorist, der online agiert, kann seinen Aufenthaltsort verschleiern und damit verhindern, dass er unschädlich gemacht wird. Das Internet ist also auch und vor allem Schutz- und Rückzugsort für Terroristen. Durch die weltweite Verfügbarkeit wird auch eine dezentrale Verbreitung gewährleistet. Zensur, nicht nur in autoritären Regimen, lässt sich durch die technische Implementierung des Internet verhältnismäßig leicht umgehen. Ein unwägbarer Vorteil ist zuletzt auch die Beschreibbarkeit des Web 2.0. Terroristen sind heute zur Sinnproduktion also nicht mehr auf eine Berichterstattung in den Medien angewiesen, sondern können selbst alternative Formen gesellschaftlicher Öffentlichkeit generieren. So kommen wir auch wieder am Ausgangspunkt bei Jean Baudrillard an, der von genau dieser Sinnproduktion durch das Bild gesprochen hat. Das Internet Besonders die sozialen Medien lassen sich noch leichter für terroristische Zwecke nutzen, als das bei den klassischen Massenmedien der Fall war. Im Gegensatz zu diesen sind soziale Plattformen nämlich stets immersiv. Das heißt, sie werden immer mit der Sache gemein, mit der Botschaft gemein. Eine Differenzierung zwischen Botschaft und Überbringer oder eine Distanzierung findet im Web 2.0 nicht mehr statt. So erzeugt ein Online-Video das Gefühl, der Terrorist sei einer von uns, indem er dieselben Kommunikationskanäle oder sagen wir Kommunikationswaffen nutzt wie wir oder wie der Rezipient selbst. Baudrillard stellt auf den Begriff des Symbolischen ab, der den Bedeutungsgehalt von Medieninhalten und die Botschaft von Terroristen auf eine gemeinsame Ebene bringt. Auf der können sie dann miteinander verknüpft werden. Wie auch schon bei der Definition des Begriffs Terrorismus festgestellt, ist dieser ganz stark an symbolischen Deutungen und psychologische Gewaltanwendungen geknüpft. Beaver schreibt, "Violence is never terrorism, unless it exists as a symbolic action." Festzustellen ist also, dass die terroristische Strategie ohne Medien nicht funktionieren würde. Dasselbe gilt im Übrigen weitgehend auch für Amokläufe. Den Täterinnen und Tätern, meist sind es aber Männern, geht es darum, mit ihrer Tat Menschen zu erreichen. Die Strategie mag nicht so ausgeklügelt wie bei Terroristen sein, aber sie wirkt auf die gleiche Art und Weise. Erst durch die Medienberichterstattung erhält der Amokläufer die Aufmerksamkeit, die er haben möchte. Erst dadurch ergibt die Tat in seiner Logik Sinn. Aus eben diesem Grund häufen sich auch Amokläufe nach der Großberichterstattung über ähnliche Taten. Die Täter sehen hier, dass die Strategie aufgeht und ihnen Aufmerksamkeit, immerhin posthum, zuteil wird. Der Psychologe Jens Hoffmann äußerte er sich erst diese Tage dazu, dass durch die Berichterstattung quasi neue Täter generiert werden. Die weltweite Bekanntheit durch die Medienberichterstattung mache in deren Logik die Tat attraktiv. Fotos der Täter müssten daher auf jeden Fall verpixelt, Namen nicht genannt werden. Und damit sind sowohl klassische Massenmedien wie das Fernsehen gefordert, als auch natürlich soziale Medien. In ersteren haben vor allem Journalistinnen und Journalisten die Verantwortung, Terrorismus und Amokläufen keine Bühne zur Rechtfertigung und Darstellung zu bieten. In den sozialen Medien ist das ungleich schwieriger, da wir alle zu Produzentinnen und Produzenten von Inhalt werden. Terrorismus den öffentlichen Raum zu entziehen und sich nicht auf die Taktik der Verbreitung von Furcht, Schrecken und Angst einzulassen, ist in den Zeiten sozialer Medien also unser aller Verantwortung. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr konntet ein wenig was mitnehmen aus diesem heutigen Theorie-Podcast.